Himmel, da kann man wieder zwei himmlische Szenen. Und wir haben ja das letzte Mal vier gesehen, wie hier Gott sich offenbart. Und wir sehen jetzt praktisch wieder etwas, das sehr wichtig ist. Und zwar, wir sehen einen zweiten Aspekt von dieser Anbetungsszene. Und zwar, es geht jetzt weiter. Ich lese uns das ganze Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und außen beschrieben mit sieben Siegeln und versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Sie hatten jeder Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist so in der Bibel, ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen uns bewusst sein: Der Mensch neigt dazu, sich ein Bild von Gott zu machen, so wie es ihm entspricht. Das fängt schon im Kindesalter an. Es ist aber so, die Bibel selber lehrt unzweideutig, dass Gott selber Geist ist, dass er im unzugänglichen Licht wohnt und dass ihn nie jemand gesehen hat. Und dass die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus geschah. Das heißt, wir wissen gar nichts von Gott. Sondern Jesus ist die einzige Offenbarung des unsichtbaren, völlig im unzugänglichen Licht wohnenden Gottes. Selbst die Szene im Himmel sind in der Regel bildhaft. Und es ist in der Regel so, der Himmel selber ist, ich möchte mal so sagen, nur wie ein Regierungssaal. Aber Gott selber wohnt noch tiefer in seiner Herrlichkeit, nämlich im unzugänglichen Licht. Darum sagt die Bibel auch, die Himmel sind nicht rein vor ihm. Und was hier jetzt von letzter Bedeutung ist, wir haben es hier genauso wie in Kapitel 4 mit einer bildhaften Darstellung zu tun. Darum beginnt es auch hier: Und ich sah. Das heißt, es ist das, was jetzt der Johannes sehen durfte. In Kapitel 4 heißt es: Nach diesem schaute ich. Das heißt, er sieht immer mit, ich sage es, seiner menschlichen Begrenztheit, Szene des Himmels. Aber man sieht Gott nicht, man kann Gott nicht sehen. Das sind bildhafte Darstellungen. Das ist auch der Grund, warum in der ganzen Bibel eigentlich immer diese bildhafte Darstellung kommt. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Es gibt ganz wenige Offenbarungen, wo man Blick in den Himmel oder, ich sag's mal, in die himmlische Gefilde tun darf, wo man Gott sehen kann. Und immer in der Regel, das ist zum Beispiel Hesekiel 1 und Hesekiel 10, das sind zwei berühmte Kapitel. Dann gibt's Kapitel, das nicht so ganz tief ist, aber ähnlich ist im Jesaja 6 und dann eben die zwei Kapitel Offenbarung 4 und 5. Was hier auffällt, in der Regel, wenn Gott dargestellt wird, dann wird in der Regel wird dieses vierfache Gesicht aus Kapitel 4, die Offenbarung in Jesus dargestellt. Es wird in der Regel dann auch eben der Geist dargestellt. Es werden die Feuerflamme, in der Regel Feuer. Es werden diese Dinge bildhaft dargestellt. In der Regel sind auch Cherub da. Da müsst ihr uns bewusst sein, das ist eine bildhafte Darstellung. Darum sieht man auch bei dem vierfachen Gesicht, die vierfache Darstellung Jesu in den Evangelien, dass Gott sich eben nur durch seinen Sohn offenbart. Hier haben wir genau das Gleiche. Und zwar, wir haben hier eine bildhafte Darstellung. Und es heißt hier, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Das ist natürlich eine bildhafte Darstellung. Gott hat nicht Fleisch und Blut wie wir. Er hat keine Hand wie wir. Sondern das sind dann bildhafte Darstellungen im Himmel. Das muss uns klar sein. Das heißt, Gott sieht niemals aus wie ein Mensch. Und die Bibel beschreibt es aber immer so, dass wir es fassen können mit unserer Begrenztheit, dass wir es verstehen. So wie es am ehesten unserem Verständnis entspricht, so hat es der Heilige Geist inspiriert. Und immer wieder eben in der Darstellung, wie wenn Gott wie ein Mensch handeln würde, immer der Hinweis darauf, er hat wie ein Mensch gehandelt, indem er nämlich Mensch wurde, ist seinem Sohn Jesus Christus, indem er letztendlich ins Fleisch kam, durch seinen Sohn. Das heißt drum auch immer diese bildhafte Darstellung, wo man Gott ähnlich wie ein Mensch dargestellt sieht. Und hier sagt die Bibel, man sieht in der Rechte dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, und das Buch ist innen und außen beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Man nennt zum Beispiel auch in der islamischen Welt die Gläubigen, die Juden und vor allem die Christen, nennt man die Menschen des Buches. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott hat sich durch Bücher geoffenbart, vor allem durch zwei Bücher, durch das Alte und durch das Neue Testament. Und man sieht hier, Gott zeigt sofort ein Buch. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Gott selber diese Bücher schreibt. 2. Mose 31, 18 sei als Beispiel genannt. Und zwar hier haben wir die Gesetzestafeln. Als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses. Die waren steinern und mit dem Finger Gottes beschrieben. Sie waren zweiseitig beschrieben. Das sehen wir jetzt wieder hier auch, wenn man das Buch sieht. Das heißt, Gott selber hat diese Bücher beschrieben. Er hat sie selber geschrieben. Und es ist nochmal ein Unterschied. Es gibt Teile der Bibel, die sind vom Heiligen Geist inspiriert. Und das ist ein Unterschied. Es gibt aber auch Teile, die hat Gott persönlich geschrieben. Die hat er nicht nur inspiriert, sondern die hat er selber geschrieben. Ein Teil der Bücher hat er diktiert, hat er inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber zum Beispiel, die Zeugnisse des Gesetzes hat er selber beschrieben mit seinem eigenen Finger. Also er hat sie selber geschrieben. Und so muss man 2. Timotheus 3,16 umfassen, die Inspiration der Heiligen Schrift. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Das heißt, die Schrift ist vom Heiligen Geist gehaucht. Hier steht Theopneustos, Gott gehaucht. Und das ist entscheidend. Gott hat sie auf die eine Art inspiriert, gehaucht durch seinen Heiligen Geist. Und Teile sogar hat er selber geschrieben. Also das heißt, Gott schreibt eindeutig Bücher. Und wir haben hier wieder ein Buch, das Gott hat. Und das Buch gibt er jetzt weiter. Und das Buch, das er hier hat, das ist innen und außen beschrieben. Wir kommen nachher noch dahinter, was das bedeutet. Was einmal ganz wichtig ist hier, und zwar, wenn man das in Ruhe anguckt, dieses Buch, es wird uns letztendlich immer wieder vorgestellt. Zum Beispiel gerade Hesekiel. Hesekiel ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, die Offenbarung des Alten Testamentes. Im Hesekiel 3, 1 bis 4 sich ansieht, dann haben wir wieder so ein Buch, und es heißt hier, da sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du hier vorfindest, iss diese Buchrolle und gehe hin, rede zum Haus Israel. Und ich tat meinen Mund auf und er gab mir jene Rolle zu essen und er sprach zu mir, speise deinen Leib und fülle deine Eingeweide mit dieser Buchrolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Da sprach er zu mir, Menschensohn, gehe hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Das heißt, es geht hier so weit, er soll die Buchrolle sogar essen. Und das Gleiche begegnet uns wieder in Offenbarung 10, Vers 9. Wir kommen ja dann nur drauf, so Gott will. Und ich ging zum Himmel und sprach zu mir, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm es, iss es auf und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Genau der gleiche Gedanke. Das heißt, hier sieht man, Gott schreibt Bücher im Alten Testament, im Neuen Testament. Vor allem werden Bücher, die hier zur Offenbarung benutzt werden, wie der Hesekiel und die Offenbarung, werden teilweise sogar gegessen. Und sie haben eine Wirkung, dass sie im Mund süß sind. Das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums. Im Magen aber ist es bitter. Das sind teilweise auch Gerichtsworte, die verdaut werden müssen, wo Gott einfach auch der Ernst der Situation zeigt. Was hier jetzt in unserem Text ganz wichtig ist, wenn man das Buch sieht, das Gott hier gibt, es ist praktisch das Gleiche wie bei dem anderen Buch. Es ist innen und außen beschrieben. Es hat zwei Seiten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt vor der Heiligen Schrift, vor aller Offenbarung Gottes. Und zwar, sie ist einmal direkt und sie ist einmal allegorisch, das heißt bildhaft. Wenn wir Johannes 5, Vers 39 uns ansehen, dort haben wir die direkte Ebene. Es sind uns nur zwei Beispiele. Und das ist auch das, was uns die ganze Zeit in der Offenbarung begegnet. Wir haben direkte Prophetie und haben bildhafte Prophetie. Das heißt, wo es in Bildern dargestellt wird. Wir kommen ja dann drauf, was diese Bilder bedeuten. Und zwar in Johannes 5, Vers 39 heißt es, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das heißt, es steht in der Bibel in absolut direkter Prophetie vom Herr Jesus geschrieben. Ich denke nur an Jesaja 53, wo das Kreuz von Golgatha genau beschrieben wird, als in dem Fall Marterinstrument für den Sohn Gottes. Ich denke Psalm 22 und Psalm 69, wo man die körperlichen, die seelischen und auch, ich sag mal, die geistliche Leiden Jesu Christi am Kreuz von Golgatha sieht. Also im Jesajas körperliche, in 22 das seelische und in 69 das geistliche, wo man einfach sieht, wie der Herr Jesus leidet am Kreuz von Golgatha. Das sind dann teilweise glasklar geschriebene Prophetien, wo man durch die Zitate sofort sieht, das ist der Sohn Gottes. Aber jetzt sagt die Bibel was Zweites. Sie sagt in Galater 4, 24, da redet jetzt der Paulus, geht frickes Alte Testament von Abraham, und zwar von den geborenen Kindern, und da sagt er, das hat einen bildlichen Sinn. Es sind die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das Gesetz, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar und so weiter. Dann redet er vom zweiten, von Jerusalem, und das ist die Gnade, ist das Evangelium. Und das nennt die Bibel, man nennt es die allegorische Auslegung. Hier steht im Griechischen, das hat einen allegorischen Sinn, das heißt einen bildhaften. Und diese zwei Ebenen begegnen uns in der Bibel. Einmal ist die direkte Prophetie und das andere Mal ist es bildhaft verpackt, sodass wir es verstehen können. Und beides prägt unsere Offenbarung, die wir jetzt studieren. Sie ist ganz stark geprägt von direkter Prophetie und sie ist ganz stark geprägt von dieser Allegorie, das heißt von dieser Bildhaftigkeit, wo die Botschaft in Bildern dargestellt wird. Und hier haben wir jetzt wieder eine Botschaft, die zum Bildhaften gehört. Das muss uns klar sein. Wir haben jetzt die Ebene der Erde verlassen, wir sind jetzt im Himmel. Jetzt siehst du bildhaft dargestellte Himmel. Und zwar so, dass wir es begreifen können. Und zwar, ich denke, es ist wichtig, wenn man Allegorie versteht, zum Beispiel 1. Mose 22, sieht man die Opferung Isaaks als Schattenbild, als allegorische Darstellung auf die Opferung Jesu. Abraham opfert seinen einzigen Sohn, Isaak. So hat Gott seinen einzigen Sohn, der Herr Jesus, geopfert. Nur der einzige Unterschied ist, in dieser Allegorie muss Abraham den Isaak nicht wirklich opfern. Aber Gott, der Vater, hat seinen Sohn wirklich geopfert. Also man sieht hier das ganze Bildhafte. Es wird auch stellvertretende Tier geschlachtet. Man sieht dann aber, dass der alte Bund ist. Und hier haben wir wieder eine bildhafte Darstellung des Himmels und was im Himmel sich abspielt in der Anbetung. Es ist mit 7 Siegeln versiegelt. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Man kann letztendlich Medizin studieren. Man kann Betriebswirtschaft studieren. Man kann Volkswirtschaft studieren. Man kommt durch das zu tieferen Erkenntnissen. Man wird gescheiter, sage ich mal schwäbisch. Vermutlich wenigstens. Aber man kann, jetzt in Anführungszeichen, in der gleichen Weise nicht Theologie studieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil man Gott in letzter Konsequenz nicht über Intelligenz, nicht über Wissen, nicht über den Verstand erkennt. Man kann zwar Wissen über Gott sich studiehaft anerziehen. Man kann die Bibel auswendig lernen, wie manche Juden und Rabbis das Alte Testament auswendig gekannt haben, und es kann mir trotzdem nichts nützen. Ich kann die ganze Bibel perfekt in Griechisch und Hebräisch lesen können und kann jede Wortbedeutung in der Tiefe verstehen, kann ein totaler Spezialist sein und kann nichts verstehen. Also was ist das, was hier beschrieben steht? Es ist mit 7 Siegeln versiegelt. Da kommt auch das Sprichwort her, das Buch mit 7 Siegeln. Das heißt, es hat Gott versiegelt. 7 ist die Zahl Gottes. Er hat sein Siegel drauf gemacht. Und wenn er nicht die Siegel bricht, und wir sehen ja nachher, wer die Siegel bricht, wenn man die Siegel nicht bricht, dann wird man gar nichts verstehen. Das ist zum Beispiel auch der Grund. Wenn ein Unbekehrter die Bibel liest, dann versteht er einen Teil. Das, was Gott ihm offenbart, was Gott ihm auch lebendig macht. Aber so richtig versteht er sie erst, wenn er sich bekehrt, wenn er wiedergeboren wird. Dann ist es wie wenn man den Vorhang wegzieht. Plötzlich wird sie lebendig. Plötzlich offenbart es Gott. Das heißt, er selber muss die Siegel öffnen, er muss sie brechen. Und so ist auch mit der Offenbarung. Ich denke, es ist für uns ganz wichtig. Es spielt keine Rolle, wie tief ich jetzt zum Beispiel hingehe und jede Parallelstelle aus dem Alten Testament euch aufschreibe. Könnte ich machen. Ist kein Problem. Sondern das Problem ist, dass Gott uns offenbart, was er uns sagen will. Und das ist von letzter Bedeutung. Er muss uns selber die Siegel brechen, sonst werden wir nichts verstehen. Und hier zeigt er das Buch mit 7 Siegel versiegelt. Was hier entscheidend ist, das heißt wieder, und ich sah, also wieder die Betonung des Bildhaften. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Entscheidende Aussage. Kein Mensch kann ins Geheimnis Gottes eindringen. Niemand. Es sei denn, Gott offenbarte es uns. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Weisheit dieser Welt taugt für das Evangelium gar nichts. Nützt überhaupt nichts. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Und hier müssen wir uns jetzt mal ganz nüchtern vergegenwärtigen. Wir sehen ja nachher, dass Gott der Vater dieses versiegelte Buch seinem Sohn Jesus Christus zur Verfügung stellt. Und er nimmt es aktiv in Vers 8 aus der Hand. Das heißt, er ist würdig, die Siegel zu brechen. Er ist berechtigt. Gott offenbart uns durch seinen Sohn auch die Zukunft. Und dieses Buch der Zukunft, dieses 7-fach versiegelte Buch, was passieren wird, versteht nur derjenige, dem Gott der Vater durch seinen Sohn dieses Buch öffnet. Das ist mal ein ganz entscheidender Punkt. Und hier steht nochmal ausdrücklich, kein Mensch kann es öffnen. Niemand. Das ist ganz wichtig. Wisst ihr, ich habe sehr viele Bücher, sei mal vorsichtig. Und zwar, ich habe die geordnet nach Themen. Also zum Beispiel, wenn man es weiß, rechts oben sind die Kirchenväter, dann kommt oben Endzeit, dann kommen die Biografie. Also ich laufe immer bloß links oder rechts in die Ecke oder rauf oder runter, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Und es ist interessant, rechts oben habe ich die Endzeitbücher und vor allem die Auslegung und Offenbarung. Wenn er die jetzt alle runterholt und schlagt sie alle auf einer Stelle, dann wird er frustriert und schockiert sein. Es gibt so gut wie kein Buch, das genau das Gleiche sagt wie das andere. Jeder sagt was anderes. Du merkst, da ist etwas, wo sehr, sehr viel menschliche Meinung ist. Es gibt aus meiner Sicht ein Buch, das in der Tiefe die Endzeit richtig erkannt hat, und die meisten sind sehr spekulativ. Das heißt, Gott muss öffnen. Und das ist das, was er hier auch ganz klar sagt. Er sagt, es gibt ein Buch mit 7 Siegeln, die Zukunft, die wir dann sehen werden. Und er sagt, das muss uns der Vater im Himmel durch den Sohn selber persönlich öffnen. Kein Mensch kann uns dieses Buch, diese Zukunft öffnen. Und jetzt könnte man ja sagen, es ist Recht vor Gott, dass man die Zukunft wissen will. Ja, Es ist absolut rechtens vor Gott. Es ist aber absolut eine tödliche Sünde, wenn man zu falschen Quellen geht. Das heißt, jeder Okkultismus, jede Wahrsagerei, jede Zeichendeuterei, jedes Horoskop, alles, was die Zukunftsdeuter sind, ob das ein Nostradamus ist oder irgendwelche Botschafter aus dunkler Quelle, sind teuflisch und zu verwerfen. Sondern nur, was Gott offenbart, darf man von der Zukunft annehmen. Es ist ein Drama, dass bei den Hugenotten, dass die teilweise in ihrer Verfolgung, in ihrer Not, auf die Schriften des Nostradamus zurückgegriffen haben. Als wollen ei Frau, schlimm. Und Gott sagt aber was ganz anderes. Er sagt hier eindeutig in Jesaja 45,11, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befraget mich. Und dann redet er von seinen Kindern. Das heißt, die Kinder Gottes sollen Gott fragen, was es mit der Zukunft auf sich hat. Und dann wird Gott durch seinen Sohn uns die Siegel brechen, dass wir die Zukunft verstehen. Und zwar in Bezug auf das, was wir wissen müssen. Das ist schon mal von letzter Bedeutung. Matthäus 24,36. Hier geht's um das gesamte Endzeitgeschehen, vor allem um die Wiederkunft Jesu. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Jetzt sagt der Jesus selber, es weiß gar niemand als der Vater, wann die Wiederkunft Jesu ist. Das war allerdings diese Aussage, als der Herr Jesus im Fleisch auf der Erde war und begrenzt war, später, als er im Himmel, vom Vater im Himmel, das Buch mit den 7 Siegeln zur Verfügung gestellt wird, dürfte diese Aussage sich relativiert haben, weil es ist jetzt so, jetzt hat er das Buch. Aber zu Lebzeiten wusste er es auch nicht. Das müssen wir ganz klar sagen. Das hat die Bibel eindeutig beschrieben. Markus 13,32. Um jenen Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und er gibt jetzt seinem Sohn dieses Buch in die Hand, so wie man es hier in der Offenbarung sieht, in Kapitel 5, und zwar im 5. Vers, und zwar von Vers 5 bis 8, das heißt hier, jetzt kommt die Beglaubigung. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Das heißt, nur der Sohn hat das Recht, die Siegel zu brechen. Und nur der Sohn kann uns dieses Buch aufschließen. Das ist auch für uns wichtig, die wir die Offenbarung studieren. Wir werden nur das für uns geistlich nutzen können und nur das verstehen, was uns der Jesus aufschließt. Also müssen wir beten, dass der uns das aufschließt, was wir brauchen. Und dann wird beschrieben, und das ist eigentlich immer typisch, sobald das Buch in Erscheinung tritt, sobald Gott offenbart, ist immer im Mittelpunkt sein Sohn. Und jetzt heißt es hier, und zwar im 5. Vers, der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, das ist ein bisschen modern übersetzt, der Löwe von Juda, das ist eigentlich die klassische Bezeichnung, der Titel Jesu. Ich weiß nicht, ob es euch je aufgefallen ist, in 1. Könige 10, Vers 19, dort ist eine bildhafte, allegorische, symbolische Darstellung des Messias, und zwar im Bild Salomo. Salomo ist hier ein Bild auf den Messias, auf den König von Israel, auf den Herr Jesus. Und jetzt wird der Thron des Messias, der Thron des Königs Israel beschrieben. Und hier heißt es, dieser Thron hatte 6 Stufen. 6 ist die Zahl des Menschen. Das heißt, der König Israels wird ein Mensch sein. Und wir wissen heute, wer ist dieser Mensch? Das ist der Gottmensch, Jesus Christus, der Einzige, der wirklich Gott und gleichzeitig Mensch war. Darum ist hier 6, es sind 6 Stufen. Und das Kopfstück des Thrones war hinten rund und auf beiden Seiten um den Sitz waren Lehnen. Und 2 Löwen standen an den Lehnen. Und 12 Löwen standen auf den 6 Stufen zu beiden Seiten. Das heißt, da war ein Thron, der war vollständig von Löwen umsäumt. Und zwar die 12 Löwen. Und hier sieht man der Löwe von Juda, der Messias. Und drum sagt hier auch die Bibel vom Herr Jesus, er ist der Löwe von Juda, er ist der Messias, er ist der König Israels. Hier sieht man, er offenbart sich als der König Israels. Und Gleichzeitig sagt die Bibel, die Wurzel Davids. 1. Mose 49,4. Hier sieht man die tiefe Wurzel, wo der Herr Jesus entspringt. Und zwar von seinem Menschsein her. Dort heißt es, Juda, das ist der Stamm Jesu. Wenn er dahinter den Stammbaum sieht, den haben wir ja nicht umsonst aufgehängt. Den haben wir ja nicht aufgehängt, dass hier irgendwo ein bisschen was Biblisches ist, sondern wenn ihr diesen Stammbaum euch anseht, dann seht ihr die ganze Stimme Israels, dann seht ihr die ganze wichtige Persönlichkeit und im Zentrum seht ihr der Stamm Juda und die Person Jesu Christi. Ihr seht auch der Paulus, aber dass der Paulus halt nicht so wichtig war wie der Jesus, das seht ihr ganz einfach, er ist nicht Gott, sondern er ist ein Mensch. Der kommt nur aus Benjamin. Aber der Jesus kommt von Juda. Und hier sagt die Bibel über Juda. Juda ist ein junger Löwe, der Löwe von Juda. Drum, der Löwenthron des Königs Israels mit seinen 2x6 Löwen, mit diesen 12 Löwen, mit Beute belagen steckst du, mein Sohn, empor. Hier wird sofort die Sohnschaft aber angedeutet. Er ist niedergekniet, hat sich gelagert, wie ein Löwe. Wie eine Löwin, wer darf ihn aufwecken? Hier, Juda wird in absoluter Verbindung mit dem Löwe von Juda gebracht, mit dem Messias. Wird alles auf den Löwe hingesteuert. Und jetzt wird erklärt, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, das heißt die Herrschaft, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Shiloh, das ist der Herrscher, da ist das Wort Shalom drin, also oder zumindest Art verwandt, bis dass der Shiloh kommt, der Friedebringer. Und ihm werden sich die Völkerschaften unterwerfen. Das ist schon ein Hinblick aufs tausendjährige Reich, wenn der Messias körperlich in Menschengestalt auf dieser Erde herrscht über die Völker. Also man sieht hier, die Bibel betont hier ganz stark in der Offenbarung, die Offenbarung Gottes in Christus, in seiner Menschheit, in Israel. Und das ist wieder ganz wichtig. Was sagt der Herr Jesus selber? Das Heil kommt aus den Juden, Johannes 4. Und das ist auch der Grund, warum die Gläubigen für Israel sind, gerade was jetzt mit sich wieder abspielt in der Weltgeschichte, weil der Herr Jesus aus Juda, aus Israel kam. Er war ein Jude aus dem Stamm Juda. Das ist von letzter Bedeutung. Und ich denke, da müssen wir auch nüchtern sein. Die Bibel betont es nochmal ganz klar. Der Löwe aus dem Stamme Juda. Die Wurzel Davids. Und die Wurzel Davids, das ist auch wieder wichtig. David ist die Vorschattung des Messias. Jetzt kommen wir zu was Entscheidendem, Jesaja 11,1. Da treffen wir wieder die Wurzel. Es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen, ein Schoß aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und hier sieht man, aus dieser Wurzel Davids kommt derjenige, der das siebenfache Gottesgeist hat. Und wir treffen diese Bilder immer wieder in der Offenbarung. Wir treffen diese Cherub mit den vier Gesichtern. Wir treffen das siebenfache Gottesgeist. Es kommt immer das Gleiche. Und immer hat es ein einziges Ziel, den Gottmensch, den Messias, den Christus, Jesus Christus zu verherrlichen. Das ist das große Ziel Gottes auch in der Offenbarung, die Wurzel Davids. Und es begegnet uns, also egal wo wir hingehen in der gesamten biblischen Offenbarung. Ihr könnt Jesaja 53 lesen, da wird immer die Wurzel dargestellt, im 2. Samuel 7, wenn ihr nochmal die Parallelstelle in Ruhe lest. Aber es ist ganz wichtig, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Messias, der König Israels. Und jetzt kommt eigentlich was ganz Entscheidendes. Damit zeigt die Offenbarung auch an, dass ein Hauptaugenmerk der Offenbarung auf der sichtbar aufgerichteten Herrschaft Jesu liegt. Und das ist nachher was, wo man ganz entscheidend angucken müsset. Und zwar, es liegt auf der sichtbaren Herrschaft Jesu. Wir haben ja gesehen, das Reich Gottes ist verheißen. Es ist in der Person Jesu da. Es ist durch der Herr Jesus inwendig in unseren Herzen. Es wird in der Ewigkeit als Dauerzustand da sein und wird dazwischen auf der Erde sichtbar werden, nämlich im tausendjährigen Reich. Und hier betont sie ganz stark, der Löwe von Juda, die Wurzel Davids. Sie betont auch hier in dem Buch stark die sichtbare Wiederkunft. Das heißt, sie betont, in diesem Buch geht es um die Weltherrschaft. Um die sichtbare Aufrichtung der Weltherrschaft Jesu, nämlich das tausendjährige Reich. Dazwischen natürlich das Geheimnis der Entrückung der Gemeinde und das Geheimnis des Lebens Jesu Christi. Aber in dem Buch geht es großteils um die Aufrichtung der Weltherrschaft. Es geht hier um Macht. Das gleiche wie Daniel 2 und Daniel 7. Es sind die gleiche Strukturen. Also es muss uns klar sein, Gott zeigt es bildhaft so an, dass man ganz klar sieht, es geht um die Weltherrschaft. So müssen wir auch nachher die Offenbarung lesen. Guckt mal her, wie viele Weltherrscher hat es gegeben? Unendlich viele. Genghis Khan zum Beispiel, China, die Mongolen, das waren diese Weltherrscher, für denen steht der Bibel ganz wenig. Nur am Schluss kommen sie nochmals. Die 200 Millionen Söhne der Sonne. Aber eins ist klar, Gott schreibt immer die Reiche und die Abläufe, die für die Weltherrschaft seines Sohnes entscheidende Rolle spielen. Und da ist halt im Daniel Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Ostrom, Westrom, das Römische Reich und das Reich Gottes, diese fünf. Und um die geht's auch, und hier geht's ganz gezielt ums Reich Gottes, in der Auseinandersetzung mit der Finsternis. Das muss uns klar sein. Jetzt kommt natürlich das Entscheidende. Für uns Gläubige ist es die Auseinandersetzung von dem verborgenen Reich Gottes, Christus in uns mit der geistlichen Welt, verborgen. Für Israel wird es nochmals die Auseinandersetzung sein mit dem Antichristen auf der weltlichen Ebene, wo diese zwei Reiche, ich sag's einmal, aufeinander prallen, auch im letzten großen Krieg, in der Schlacht von Armageddon. Mit dem Herr Jesus, der Antichrist, letztendlich töten und in die Hölle werfen wird. Das wird dann alles passieren. Aber wichtig ist, es geht in diesem Buch um die Weltherrschaft. Es geht letztendlich, es hört sich vielleicht für uns Gläubige etwas seltsam an, es geht indirekt um die Herrschaft Jesu in uns. Das haben wir gesehen in den Sendschreiben. Da ist ein ganz großer Akzent drauf. Aber die Endzeitabläufe, die Beschreibungen, haben sehr viel mit der Weltherrschaft zu tun, mit der Messianität Jesu Christi. Das muss klar sein. Da sehen wir das Ganze ganz anders. Drum diese etwas stark betonte Einleitung bei dem Buch vom Löwe von Juda. Der Löwe von Juda ist der, der Messias ist, der dann die Weltherrschaft haben wird. Um die Sache geht es massiv. Das heißt, um diesen Teil des Reiches Gottes, der sichtbar wird. Für uns Gläubige geht es natürlich um den anderen Teil, um den unsichtbaren Teil. Christus in uns. Siehe die Sendschreiben. Gut. Wenn wir uns das in Ruhe angucken, dann sehen wir in 6. Und ich sah, jetzt kommt wieder die Betonung. Seht ihr, wie das betont wird? Er sieht in Vers 1, er sieht in Vers 2, er sieht in Vers 6, er sieht in Vers 11. Er sieht dann in Kapitel 6, Vers 1, er sieht und sieht. Und das ist ein ganz klares Zeichen, dass wir es in diesen Teilen mit bildhafter Darstellung zu tun haben. Schon mal ganz entscheidend. Es wird hier stark betont. Das heißt hier, ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Im Zentrum des Thrones ist letztendlich der Herr Jesus. Jetzt müssen wir wieder gucken in Matthäus 28, das ist das Evangelium für die Juden, das spezifisch geschrieben ist für Israel, wo der König Israels dargestellt wird, wo der Herr Jesus als Löwe von Juda dargestellt wird. Und jetzt guck, was da am Schluss steht. Er sagt hier ganz klar, der Missionsbefehl, Vers 19, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Heiden. Da steht Völker im Sinne von Heiden, da steht Ethne, das sind die ethnischen Nationen, die Völker, also die Heiden, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das heißt, er betont hier nochmals, er wird praktisch die Macht haben, wird im Zentrum stehen, für uns unsichtbar, bis ans Ende der Weltzeit. Und dann am Ende der Weltzeit, dann passiert etwas, dann plötzlich wird er sichtbar wieder gegenwärtig sein auf dieser Erde in Jerusalem. Und das ist ein Punkt, den man betonen muss. Der Herr Jesus kommt wieder, nicht geistlich, nicht mystisch, sondern er kommt sichtbar wieder und seine Füße werden der Ölberg betreten. Und er wird eine 1000 Jahre währende Herrschaft auf dieser Erde aufrichten, nämlich das 1000-jährige Reich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um die ganzen Ereignisse, die diese Herrschaft herbeiführen, zu beschreiben, wurde unter anderem die Offenbarung geschrieben. Und parallel dazu beschreibt er für seine Gemeinde, für uns, was das innerlich für uns bedeutet. Drum das Tor der Buße, die Sendschreiber, und drum immer wieder die geistliche Lehre, die hier draus zu ziehen sind. Und ist ein Geheimnis. Die Zeitalter Gottes sind nicht bündig. Das heißt, die schließen nicht genau aneinander an, sondern die überlappen. Nur als Beispiel. Die zwei Bücher des Übergangs, wenn zwei neue Epochen beginnen, sind die Apostelgeschichte und die Offenbarung. In der Apostelgeschichte war es so. Der Jesus hat am Kreuz vor Golgatha schon vollständig sein Blut vergossen, ist auferstanden von den Toten, hat sein Blut das himmlische Heiligtum getragen, die Erlösung war fertig. Es gab jetzt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes der Tempel Jesu Christi, der Tempel des Heiligen Geistes. Parallel dazu aber war in Jerusalem ein Tempel, wo Tiere geopfert wurden. Parallel dazu gab es einen Tempel aus Stein und einen Opferdienst. Das heißt, da hat man gesehen, der alte Bund hat noch bestanden, der neue hat schon angebrochen. Die haben noch überlappt und erst 70 nach Christus wurde er zerstört. Und die Bücher des Übergangs haben immer Folgendes, sie überlappen. Das heißt, sie gehen nicht bündig aneinander, sondern sie gehen ineinander vom Übergang her. Und genau so wird das Reich Gottes in uns, das heißt Christus in uns, das heißt, was uns die Gläubigen des neuen Bundes betrifft, langsam übergehe und punktuell dann in der Entrückung schlagartig umschlage in das irdische Reich Gottes, in die Einleitung, dass da Jesus sichtbar wiederkommt. Das heißt, wir haben hier auch ein Buch, wo beides ineinander geht, wie ein Zahnrad. Das geistliche Christus in uns, das irdische Reich Gottes in uns, das hier auf der Erde in unseren Herzen ist, und dann das Reich Gottes, das sichtbar geschehen wird. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir haben es mit beidem zu tun. Und er sagt hier ganz klar, im Zentrum ist das Lamm, und da Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist eine ganz wichtige Lehre, wenn man auch sieht, was hier sich dann in der Welt abspielen wird. Und zwar, ich denke einfach, man muss sich bewusst sein, ich habe zum Beispiel heute jetzt immer ein Buch gelesen, dass immer mehr von den weltlich säkularen Politikern Israels sich der schwarzen Magie zugewandt haben. Das heißt, auch der Okkultismus wird in der Endzeit Blüte treiben. Man muss sich bewusst werden, egal was die hier machen, politisch, es gibt jemand, der von Gott das Buch mit den sieben Siegeln bekommen hat, und der die Weltgeschichte vollständig kontrolliert. Und Daniel 2 und Daniel 7 wird exakt geschehen. Das Wiedererstarken des römischen Reiches, des antichristlichen Reiches, wird beendet werden durch das Reich Gottes, wenn es sichtbar wird, wenn dieser Stein, dieser Fels Christus, dann sichtbar auf die Erde wiederkommt, das alles zerstört. Das heißt, der Herr Jesus hat die gesamte Weltgeschichte in der Hand. Und das ist ein entscheidender Punkt. Das ist auch der Grund, warum wir Gläubige, bei denen ja das Reich Gottes inwendig in uns ist, laut Lukas 17, warum wir uns nicht um die Weltgeschichte zu kümmern brauchen. Wir müssen uns darum kümmern, dass das Reich Gottes in uns funktioniert. Wir müssen uns um unser Herz kümmern, um unseren persönlichen Zustand und brauchen nicht uns von der Weltgeschichte verrückt machen zu lassen. Wir dürfen uns auch von den Endzeitereignissen nicht so gefangen nehmen lassen, dass wir nur noch, ich sag's einmal in Anführungszeichen, neugierig und wunderfitzig drauf aus sind, was passiert, anstelle, dass wir drauf aus sind, was in uns passiert, dass Christus in uns die Herrschaft hat. Ist viel wichtiger. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Drum betont auch der Jesus, dass er alle Macht hat über das irdische Geschehen in dieser Welt. Dann haben wir hier einen entscheidenden Punkt, Kolosser 1, 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Auch diese ganze Konstellationen sind nur dazu da, die Weltherrschaft Jesu aufzurichten. Die ganze Weltherrschaft ist nur da, letztendlich um den Sohn Gottes zu verherrlichen. Und vorher verherrlicht er sich in den Gläubigen. Wir müssen uns bewusst sein, alles was politisch geschieht, dient zur Verherrlichung Jesu, um ihn letztendlich zu intronisieren, auch in dieser Welt. Er ist das Zentrum der Engelwelt, in Hebräer 1, Vers 6, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da kann man auch gleich sehen, was für ein Engel das ist. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Es wird ja in der Endzeit vermehrt passieren, es ist ja in die Religionen geschehen, dass Engel aufgetreten sind. Ich denke, die Mormonen, der Engel Moroni, goldene Platte, Übersetzungsbrille und ähnliches. Aber Hebräer 1, Vers 6 sagt ganz einfach, Wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, alle Engel Gottes werden ihn anbeten. Der wahre Engel Gottes betet immer nur der Herr Jesus. Er verherrlicht immer nur Jesus. Wenn irgendwas mit Engel geschieht und es verherrlicht nicht Jesus, der Herr Jesus ist nicht im Mittelpunkt, schnie vor Gott. Bei dem haben wir auch gesehen, wenn diese Engelerscheinungen vor Jahren, Gabriel, das war absolut teuflisch, da brauchen wir gar nicht überlegen. Sondern die Bibel sagt hier, im Zentrum des Thrones, im Zentrum der Gläubigen, im Zentrum der Engel ist immer der Jesus. Im Zentrum dieser 24 Ältesten. Ich möchte nochmal betonen, die 24 Ältesten sind ein Bild für die 12 aus Israel und die für die 12 aus den Heiden. Das heißt für die Vollzahl der Gemeinde Jesu Christi. Und hier sieht man ganz klar, im Zentrum der Gemeinde, inmitten der 24 Ältesten, ist das Lamm. Das ist der Wille Gottes, dass im Zentrum der Weltgeschichte der Jesus ist. Nicht immer so ein Schatzchristentum diese Weltgeschichte geprägt. Nicht immer positiv, aber es ist immerhin vom Christentum geprägt worden. Im Zentrum der Engelwelt, der Herr Jesus. Im Zentrum der Gemeinde Jesu, absoluter Herr Jesus. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. An dem sieht man, ob eine Gemeinde richtig steht. Was ist im Mittelpunkt? Ist er nicht kranke Heilung? Nicht irgendwelche Dinge, die von Gott her zweitrangig sind, sondern im Zentrum ist immer der Herr Jesus. Und hier sehen wir Epheser 1, 22. Und zwar, der hat alles unter seine Füße getan und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, der Jesus ist das Zentrum jeglicher Gemeinde. Und drum siehst du hier, der Löwe von Juda, der Herr Jesus, inmitten der 24 Ältesten. Und wo eine Gemeinde richtig steht, da ist der Herr Jesus das Zentrum, da ist er im Mittelpunkt, da wird letztendlich er verherrlicht. Epheser 2 sagt wieder das Gleiche, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung oder Behausung Gottes im Geist. Und Epheser 4, 6, 11 bis 16 zeigt dann, wir wachsen ihm, dem Haupt, entgegen. Das heißt, für die Gemeinde gibt es nur ein Zentrum, der Herr Jesus. Er ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters. Er ist unser Zentrum. Und von daher ist die Gemeinde immer, wenn sie sauber steht, christozentrisch. Es ist immer christozentrisch. Jesus allein. Dort ist die Fülle des Heiligen Geistes, wo der Herr Jesus im Zentrum ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch in der Endzeit. Drum zeigt er hier und sagt, eine Szene im Himmel, selbst im Himmel ist im Zentrum des Thrones, im Mittelpunkt der Herr Jesus. Natürlich sitzt er vom Thron, Gott der Vater, wenn der Jesus wiederum alles dem Vater zu Füßen legt. Aber unsere einzige Offenbarung, unser einziger Mittler, unser einziger Weg zu Gott ist der Herr Jesus. Das muss uns klar sein. Und es wird immer betont. Und es wird so bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Jetzt geht natürlich die Bibel hin und zeigt eindeutig, wie hat sich der Sohn geoffenbart. Und zwar, sie sagt hier, er sagt, er steht inmitten des Thrones, inmitten der Ältesten, inmitten der Engel, wie? Und zwar ein Lamm. Und zwar wie geschlachtet, wie ein geschlachtetes Lamm. Und das ist auch der Grund, warum im Johannesevangelium das ja die Gottheit Jesu betont, in Vers 29 geschrieben steht, als Johannes der Täufer Jesus offenbart. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, mich nochmal betonen, das Lamm Gottes, das man hier in der Offenbarung sieht, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Drum in 2. Mose, das Passahlamm. Jetzt müssen wir ganz nüchtern sehen, das ist das Zentrum der Offenbarung Gottes, Jesus Christus als Opferlamm. Und alles andere ist zweitrangig. Und die Bibel sagt als nächstes, ein Lamm wie geschlachtet. Das heißt, ein geschlachtetes Lamm. Hebräer 10, 10 und 14. Zwar hier sagt die Schrift, aufgrund dieses Willens, des Willens Gottes, sind wir ein für alle Mal geheiligt durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi. Hebräer 10, 14. Denn Mit einem einzigen Opfer oder mit einer einzigen Darbringung hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, die Bibel sagt hier, es war ein einziges Opfer, wo sich der Herr Jesus geopfert hat, wo er sich dargebracht hat als Lamm Gottes. Und das ist Zentrum, wo sich alles drum dreht, auch im Himmel, um das vergossene Blut Jesu Christi, um das Opfer Jesu am Kreuz vor Golgatha, um das geschlachtete Lamm Gottes. Wenn ihr lang genug im Reich Gottes seid, dann werdet ihr sehen, wie die Gemeinde immer wieder abdriftet. Immer wieder Dinge tut, die mit dem nichts zu tun haben. Sie unterhält die Leute. Sie macht es denen gemütlich. Sie macht es denen schön. Sie macht Dinge, die den Leuten gefallen. Das ist alles nicht falsch. Kann man alles machen. Aber es darf immer nur Mittel zum Zweck sein, um sich um das zu drehen im Zentrum, um was es geht, um der Herr Jesus. Das ist der entscheidende Punkt. Alle Wege führen nach Rom. So fehlen alle Wege eines Gläubigen, aller Gemeindearbeit nach Golgatha. Es führen alle Wege zum Lamm Gottes, alle Wege zum Blut, alle Wege zum geschlachteten Lamm. Und so ist in der Offenbarung im Zentrum, im Mittelpunkt des Lamm Gottes. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Unter dem ist alles zu prüfen, ob es echt ist. Auch in der Endzeit. Wir werden in der Endzeit mit zu tun haben, ob es echt ist, was hier passiert. Wenn man lang genug im Reich Gottes ist, dann werdet ihr immer wieder Stimmen hören, die sagen, wir brauchen mehr Gemeinschaft, lasst uns gemeinsam Dinge tun. Ist alles okay. Aber, wir müssen uns bewusst sein, die ganze Gemeinschaft eines Gläubigen und der Gläubige untereinander basiert nur auf der Person Jesu Christi, auf dem vergossenen Blut, auf dem Wandel im Licht, wo das Blut uns reinmacht, da basiert die Gemeinschaft. Wollen wir tiefe Gemeinschaft, müssen wir tief gereinigt sein im Blut des Lammes, müssen wir tief mit dem Herrn Jesus verbunden sein. Dann funktioniert der Rest. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir das begreifen. Es geht alles um dieses Zentrum und der Rest ist zweitrangig. Aus dem kommt auch Gemeinschaft. Aus dem kommt auch, ich sag's einmal, das herzliche Verhältnis der Gläubigen untereinander. Das kommt alles aus dem raus. Ist das nicht da? Nützt alles nichts. So können wir organisatorisch tun, was wir wollen. Seit wir haben uns als Jugendkreis, nachdem wir frisch bekehrt waren und in der Erweckung gelebt haben, wir haben jeden Montagmorgen um 5.15 Uhr, wie es richtig weiß, viertel sechs haben wir uns getroffen. Oder um 5.45 Uhr, weiß ich nicht mehr, viertel oder dreiviertel sechs, um miteinander zu frühstücken, zu beten und dann in den Alltag zu gehen. Es war toll. Wenn wir das heute machen würden, um zu sagen, tiefere Gemeinschaft, wir machen es jetzt wieder morgens um 5 Uhr oder so, treffen wir uns. Es würde lediglich davon abhängen, ob es vom Herr Jesus her als Zentrum gesteuert wird, dann wird es was bringen, oder es würde gar nichts bringen. Trotzdem, da man sagt, es ist ja Akt der Hingabe und Gemeinschaft gleich am Montagmorgen. Das ist alles zweitrangig. Es kommt darauf an, was im Mittelpunkt ist. Das Lamm Gottes. Der Mittelpunkt ist Lamm bei den Engeln, in der Weltgeschichte und auch bei den Gläubigen. Und jetzt sieht man was. Das Lamm hat 7 Hörner und 7 Augen. Hörner steht immer für Macht. Siebenfach ist die Macht Gottes. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hier ist wieder. Und er hat den siebenfachen Gottesgeist, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und drum ist er allwissend. Weil der siebenfache Gottesgeist jetzt praktisch bei ihm, Herr Jesus, ist in perfekter Fülle. Und weil der Heilige Geist ausgegossen ist über die ganze Erde. Drum ist er auch allgegenwärtig, drum ist er allwissend, drum hört er jedes Gebet und drum kann man für jeden Menschen, egal zu welcher Stunde, zu jeder Tages- und Nachtzeit, praktisch der Mittler sein zu Gott, dem Vater. Das kommt daher, weil der Geist ausgegossen ist wie eine Lufthülle, letztendlich, und weil die siebenfache Gottesgeister, wie, ich sag's einmal, wie durch eine Tür zuerst einmal Jesus kommen und durch ihn dann zum Vater im Himmel. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er hat die 7 Geister Gottes. Sie sind ausgesandt über die ganze Erde. Das ist dieser siebenfache Gottesgeist. Wir haben es ja vorher gelesen in Sacharja 3, Vers 8. Halt, Entschuldigung. In Jesaja 11, Vers 1 und leset jetzt noch Sacharja 3, Vers 8. Und zwar hier heißt es, höre du, Josua, du hohe Priester, du und deine Amtsgenossen, die vor dir sitzen, sie sind Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, den Zemach, das heißt Spross, kommen. Denn siehe, der Stein, welchen ich vor Josua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Das sind die 7 Augen Gottes. Das ist der siebenfache Gottesgeist. Und man sieht hier, auf was ist er gerichtet? Auf diesen Stein, auf diesen Fels, auf der Jesus. Und was kommt dann in Vers 9 im Schluss? Da heißt ganz klar, ich will die Sünde dieses Landes in einem Tag hinwegnehmen. Es geht wiederum das Gleiche, um die Hinwegnahme der Sünde durch Jesu Blut. Immer das Gleiche. Das Lamm Gottes, Vergebung der Sünde, Reinigung durch Jesu Blut. Um das dreht sich der Gläubige. Und der siebenfache Gottesgeist offenbart nichts anderes. Und scheinbar ist im Himmel genauso. Im Himmel dreht sich alles um die Person Jesu, bezüglich der Weltherrschaft, bezüglich der Anbetung der Engel, bezüglich der Gemeinde. Und der siebenfache Gottesgeist zeigt an, alles nur um hier im Zentrum der Herr Jesus zu haben. Der ist ausgegossen, ist gesandt über die ganze Erde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Titus 3, Vers 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er uns gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Das heißt, der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen. Dieser Heilige Geist kommt in Stufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Joel ist die Gesamtausgießung des Heiligen Geistes dargestellt. Und Apostelgeschichte 2 sagt ja, ich will von meinem Geist ausgießen. Da sieht man, die Apostelgeschichte ist eine Teilausgießung des Geistes. Ich möchte die Stufe nur ganz kurz beschreiben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel, die Entstehung der Gemeinde, ist Apostelgeschichte 2. Die Ausgießung über die Samariter, die Halbjuden, ist in Apostelgeschichte 8. Die Ausgießung über die Heiden, das heißt über uns, ist in Apostelgeschichte 10. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Jünger des Johannes des Täufers, über die Juden guten Willens, ist in Apostelgeschichte 19. Und dann geschieht nochmal etwas Ungeheures. Und jetzt sagt Titus, der Heilige Geist ist ausgegossen. Es ist völlig falsch. Entschuldigung, wie ich es mal so deutlich sage. Auch unsere Väter haben eine Formulierung verwendet, die nicht in Ordnung war. Sie haben gesagt, wenn Erweckung kommt, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Nein. Er ist ein für alle Mal ausgegossen. Sondern wenn Erweckung kam, hat nur dieser ausgegossene Heilige Geist sein Werk in den bußfertigen Herzen tun können. Aber ausgegossen war er gleich. Und er wird mit der Entrückung hinweggenommen werden von der Erde. Und aus dem Grund muss, wenn sich Israel einem Tag bekehrt, der Heilige Geist noch einmal ausgegossen werden. Er wird noch einmal ausgegossen über Israel. An dem Tag, wo sich der Überrest Israels das Drittel auf einmal bekehrt. Und weil er nämlich weggenommen ist, muss er nochmal ausgegossen werden. Wäre er nicht hinweggenommen worden, oder würde er bei der Entrückung nicht weggehen, müsste er nicht mehr ausgegossen werden. Weil er aber bei der Entrückung weggeht, muss er nochmals ausgegossen werden über Israel. Und dann ist die Ausgießung vollendet. Und das ist dieser siebenfache Gottesgeist, der die ganze Erde durchstreift. Das ist nur ein Einschub, etwas heilsgeschichtlich. Und ich denke, hier ist ein entscheidender Punkt. Wenn man Vers 7 ansieht, in unserem Text, dann heißt es, und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das heißt, er hat die Weltgeschichte in seiner Hand, und zwar nicht passiv, sondern aktiv. Er nimmt das Buch aus der Hand Gottes, das versiegelte Buch, und er ist berechtigt, die Siegel zu brechen. Das heißt, die Weltgeschichte liegt jetzt in der Hand Jesu, und er wird die Weltgeschichte beenden, wisst ihr wie? Wenn er sichtbar wiederkommt, nachdem er vorher seine Gemeinde geholt hat zur Entrückung, indem er sichtbar wiederkommt auf der Ölberg und der letzte Krieg, die Schlacht von Armageddon, und der fünfte Weltkrieg beendet wird, um dann sein Weltreich aufzurichten. Er geht die Zukunft vollständig aktiv an. Darum sagt Johannes 14, er wird wiederkommen, um die Gläubigen zu sich zu holen. Und er sagt aber auch dann in Apostelgeschichte 1, Vers 11, so wie diesen Jesus habt gen Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Und drum sagt Zacharia 14, ab Vers 1, dass der Herr Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. Dort, wo er gen Himmel gefahren ist, dort kommt er sichtbar wieder. Und dazwischen das Geheimnis der Entrückung. Aber er kommt genau gleich wieder, nämlich nach Jerusalem auf der Ölberg. Dann wird der Ölberg auseinanderbrechen. Dann wird ein Tal entstehen. Und dann wird es an diesem schrecklichen letzten Tag der Erde, wird es Licht werden. Er wird wiederkommen. Einmal zur Entrückung, das zweite Mal zur sichtbaren Wiederkunft. Hier in der Offenbarung ist wiederum die sichtbare Wiederkunft beschrieben. Warum? Weil im Zentrum der Darstellung die Weltherrschaft ist. Darum wird die sichtbare Wiederkunft stärker betont. Die Entrückung ist genügend da, wo wir gar keine Angst haben, die werden wir dann sehen. Aber sie ist genauso da wie in den Schriften des Neuen Bundes als Geheimnis. Aber die sichtbare Wiederkunft ist die offizielle Proklamation für die Welt, der Herr Jesus wird wiederkommen. Er ist das Zentrum der Weltgeschichte. Ihr könnt hier unter Vers 7 nur die Parallelstelle in Ruhe nachlesen. Jetzt geht die Bibel weiter. Und hier ist zu Recht ein gewisser Abschnitt. Und bevor wir das angucken, möchte ich nochmal wiederholen. Es ist einfach so wichtig. Der Johannes sieht, ist also eine bildhafte Darstellung. Er sieht ein Buch, das mit 7 Siegeln versiegelt ist, das ist die Weltgeschichte. Und dieses Buch kann kein Mensch öffnen, sondern nur Gott. Und dieses Buch bekommt der Herr Jesus. Er ist der Einzige in diesem Universum, der würdig ist, die Weltgeschichte zu öffnen. Er nimmt es aktiv. Er hat jetzt die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. Jetzt steuert alles auf die sichtbare Wiederkunft Jesu zu. Und hier ist was ganz Entscheidendes. Sofort zeigt die Bibel an, der siebenfache Gottesgeist, wo das Zentrum Gottes ist, die Fülle des Heiligen Geistes. Da ist Jesus Christus in der Weltgeschichte im Mittelpunkt, später im tausendjährigen Reich. Da ist er in der Gemeinde im Mittelpunkt, bei den 24 Ältesten, nämlich im Herzen der Gläubiger. Und auch in der Engelwelt ist er im Zentrum, im Mittelpunkt. Und überall, wo die Fülle des Heiligen Geistes ist, ist Jesus im Mittelpunkt. Und er muss auch bei uns, wenn wir Gemeinschaft haben, im Mittelpunkt sein. Sonst ist es keine Gemeinschaft, sonst ist es Verein. So eine echte Gemeinschaft gebiert nur durch ihn. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns klar sind, wir versammeln uns nur um ihn. Also wenn ihr heute Abend nicht hier seid, um euch um den Herr Jesus zu drehen, seid ihr eigentlich falsch. Wir sind hier wegen ihm. Wenn ich nach meinem Fleisch ging, würde ich auf dem Sofa liegen. Das ist gar keine Frage. Wisst ihr, wir sind hier wegen ihm. Um ihn zu verherrlichen, um uns um ihn zu drehen, um uns mit ihm zu beschäftigen. Und sein Buch redet von ihm. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und Gott, der Vater, redet von ihm. Und der Heilige Geist verherrlicht ihn. Die Gemeinde wird sich um ihn drehen. Und diese ganze Weltgeschichte steuert auf etwas zu, wenn er wiederkommt. Das ist ganz entscheidend. Und so müssen wir die Offenbarung sehen. Gut. Und aus dem Grund geht jetzt die Bibel hin und sagt, so, jetzt sind die Verhältnisse klar. Es geht um Weltherrschaft. Und jetzt kommt sie und sagt, und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen, das heißt die Engel, und die 24 Ältesten, die Gesamtheit der Gemeinde, vor dem Lamm nieder. Sie hatten jeder Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das heißt, sie fallen nieder. Und dieses Niederfallen, das ist ein ganz seltsames Wort. Das Wort bedeutet praktisch, das kann man fast nicht sagen, sich vollständig jemand anbetend unterwerfen. Und zwar das Bild hat sogar eine Wortwurzel, die bedeutet, wie ein Hund sich jemand unterwirft und hinkriecht zu jemand, so unterwirft man sich. Das Wort hat der Gedanke der letzten Kapitulation in sich. Das heißt, Anbetung ist letzte Kapitulation. Das ist nämlich auch der Unterschied, ob man hier, so wie es in der Charismatik passiert, so praktisch wie ein Gottesdienst zelebriert, wahre Anbetung ist was völlig anderes. Das ist ein Irrgedanke. Wahre Anbetung ist eine Unterwerfung. Das steckt in dem Wort drin. Proskyne. Das ist Proskyneo heißt zu unterwerfen. Das heißt, das ist anbeten, unterwerfen. Und dieses Proskyneo, das meint letztendlich, also praktisch völlige Unterwerfung, Kapitulation vom lebendigen Gott. Wenn man das dann sieht, ihr könnt hier die Parallelstelle nochmal nachlesen, wo Gott einfach will, dass wirklich diese echte Anbetung passiert im Sinne von Unterwerfung. Und zwar, man sieht es immer wieder, wenn was Entscheidendes passiert. Der Teufel will, dass man ihn anbetet. Das ist uns klar, das sehen wir aus Matthäus 4, Vers 10. Aber die wahre Anbetung der Gemeinde geschieht immer dem Herrn Jesus gegenüber. Das ist eine völlige Unterwerfung. Drum ist auch Hader eine schreckliche Sünde, ist klar. Hader ist eine schreckliche Sünde, weil sie gegen die Anbetung Gottes geht, gegen die Anbetung des Sohnes und weil sie eine Negativform ist, die Unterwerfung praktisch auf den Kopf stellt. Drum, wahre Anbetung, zeigt er hier, ist Unterwerfung. Das heißt, wenn wir durch die Endzeit gehen wollen und dem Lamme Gottes wirklich dienen und er soll im Mittelpunkt sein, dann müssen wir uns unterwerfen, das müssen wir lernen. Unten bleiben, Hypomonä, das meint die Bibel. Um das geht es hier letztendlich. Und die Bibel redet hier von Harfen. Ich lese dazu Offenbarung 14, Vers 2. Hört eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Hört die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Niemand konnte das Lied lernen, als die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Das ist eine Parallelstelle, ist genau das Gleiche. 144.000, das sind keine Zeugen Jehovas, sondern das sind 12 mal 1000, die Vollzahl der Gemeinde Jesu Christi. Und dann kommt das zweite Mal als die Vollzahl Israels. 144.000 ist immer Vollzahl. 12 mal 1000, die Vollzahl der Gemeinde Jesu Christi. Und zwar die Vollzahl aus Heiden und aus Juden. Und was seht ihr hier, als die Gemeinde wieder dargestellt wird? Ich sah und siehe ein Lamm, wiederum. Im Mittelpunkt ein Lamm, nämlich der Jesus. Und sie singen ein neues Lied. Und was singet sie? Dass er uns erkauft hat von der Erde. Und wer singt es? Die vier lebendige Wesen und die Ältesten. Also wiederum im Zentrum der Gemeinde und im Zentrum der himmlischen Anbetung der Herr Jesus. Also immer der gleiche Gedanke. Offenbarung 15,2 kommt nochmals das Gleiche. Und jetzt erklärt die Bibel auch in der Symbolsprache, was das alles bedeutet. Sie sagt hier ganz klar, dieses Räucherwerk, diese Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Das sind die echten Gebete. Wisst ihr, jetzt seht ihr auch eine Lektion, wie man letztendlich das Alte Testament lesen muss. Im 2. Mose 30 zum Beispiel. Wo ja die Stiftshütte, die Gemeinde Jesu, dargestellt wird. Da heißt in Vers 8, du sollst einen Räucheraltar machen. Jetzt ist es klar. Das Räucherwerk, der Räucheraltar sind die Gebete der Heiligen. Die Stiftshütte ist ein Bild auf die Gemeinde. Und hier siehst du Anbetung. Dann Vers 8. Desgleichen, wenn er in den Abendstunden die Lampen anzündet, soll er auch solches Räucherwerk anzünden. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn, in euren künftigen Geschlechtern. Das heißt, in der Gemeinde muss immer Räucherwerk aufsteigen. Das Normale. Und jetzt sehen wir wiederum, wenn man die Symbolsprache des alten Bundes nimmt, 3. Mose 16, Vers 13. Und er tue das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke vom Räucherwerk den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, verhülle, damit er nicht sterbe, der soll von dem Blut des Pfarren nehmen. Jetzt haben wir wiederum die Totaloffenbarung Gottes. Was ist im Zentrum des Heiligtums? Die Bundeslade. Was ist im Zentrum der Bundeslade? Der Sühnedeckel. Und was ist auf dem Sühnedeckel drauf? Das Blut. Und die Bibel sagt in Römer 3, 25, der Herr Jesus ist der Hilasterion. Das ist das griechische Wort, das im Alten Testament auch für den Sühnedeckel steht, in der Septuaginta. Er ist der Sühnedeckel. Man hätte genauso gut übersetzen können, statt Sühnemittel, er ist der Sühnedeckel. Das heißt, hier sieht man wieder das Gleiche. Das Räucherwerk, die Gebete der Heiligen, um was steigen sie auf? Sie umhüllen den Sühnedeckel. Sie umhüllen Jesus. Und was ist auf dem Sühnedeckel? Sein Blut. Das heißt, durch die Gebete der Heiligen wird der Sohn mit seinem Opfer angebetet durch ihn, der Vater im Himmel. Aber die Gebete drehen sich in Dank um das Opfer, um den Sühnedeckel, ums Blut. Ist keine Frage. Da sieht man wieder, was Gott uns sagen will. Und er sagt im Alten Testament nichts anderes wie im Neuen Testament. Diese Bildersprache ist immer gleich. Und man sieht hier, dass die gleiche Bildersprache ist, dass um diese Dinge geht. Psalm 141, Vers 2, das ist jetzt nochmal eine direkte Erklärung. Und zwar, hier heißt es, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Räucherwerk ist in der Symbolsprache der Bibel immer das Gebet der Heiligen, der Gläubigen. Und wenn ihr jetzt ins Alte Testament reingeht und der Sühnedeckel anguckt und Stiftshütte anguckt, dann habt ihr genau den gleichen Vorgang wie in Offenbarung 5. Die Gebete steigen auf, das Räucherwerk über das Sühnedeckel, übers Blut, im Zentrum des Lamm. Und darum geht es Gott. Und jetzt sieht man auch, warum macht denn Gott das, dass er dieses Kapitel 4 und 5 uns so einhämmert? Und jetzt ab Vers 9 wird es ja noch tiefer. Das ist ein ganz einfacher Grund. Er weiß ganz genau, was uns in der Weltgeschichte letztendlich begegnet. Er weiß, was hier für eine verrückte Welt sein wird, für eine schlimme Welt. Und er weiß, wie uns das angreifen wird, wie uns das prägen wird. Drum will er, dass wir uns bewusst sind, es geht alles nur ums Lamm Gottes. Die ganze Weltherrschaft wird beendet durch ihn. Wir müssen uns um ihn drehen, unseren Herzen, dann werden wir die Weltherrschaft letztendlich überleben. Wir leben als vernünftige Menschen in dieser Welt mit allem drum und dran, aber im Herzen dienen wir ihm. Weil wir letztendlich im Endeffekt
wisse, dass diese ganze Weltgeschichte sich nur für ihn dreht. Und so wie es der Philipperbrief sagt, leben wir, und der Römerbrief, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn. So wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Einmal im Philipper, einmal im Römerbrief. Im Philipper heißt dann praktisch, dass wo der Paulus das darlegt, dass alles praktisch nur um des Herrn Wille geschieht. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt beginnt die Anbetung. Und jetzt wird erklärt, Vers 9 und 10. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Das heißt, jetzt wird erklärt, die ganze Weltgeschichte ist in deiner Hand, und zwar zu Recht. Er steuert die Weltgeschichte, Matthäus 28. Er steuert alles. Und zwar, denn, das ist der Grund, du bist geschlachtet worden, hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut. Er ist das Lamm Gottes. Jetzt müssen wir etwas nüchtern sehen. 1. Johannes 2, 1 und 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist das Opfer für die Sünde der ganzen Welt, und dafür wird er anbetet. Und drum hat er die Weltherrschaft. Und es geht Gott nicht darum, dass uns das klar ist, um die Erhaltung der Schöpfung. Da braucht ihr euch gar keine Angst zu machen. Die Schöpfung bleibt erhalten bis zum Schluss. So, es geht um den Herr Jesus. Es geht um sein Blut. Wisst ihr, wenn ihr mal seht, was die Großkirche für Botschaften gibt, um was sich dreht, Friede, Erhaltung der Schöpfung, muss alles, alles Ziel verfehlt. Zielverfehlung heißt Sünde. Sondern es geht um was anderes. Es geht um die Person Jesu. Wisst ihr, ein Gläubiger, der vor Gott in Ordnung ist, ist sowieso ein guter Umweltschützer. Ein Gläubiger, der vor Gott in Ordnung ist, ist ein guter Tierfreund. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Da brauchst du für die Väter und Freien und sonst was. Der macht das automatisch. Wenn sich die Menschen bekehren, ist das Problem gelöst. Ein Mensch, der sich bekehrt, ist umweltfreundlich, und ein Mensch, der sich bekehrt, ist ein Tierschützer. Da braucht man gar kein Problem zu haben. Und ein Mensch, der sich bekehrt, ist ein guter Untertan des Staates, weil er nämlich der Obrigkeit untertan ist. Da ist alles geregelt. Muss ich nur bekehren, da ist alles geregelt. Wenn es die Politiker wüsste, dass sie nur im Prinzip dafür Sorge tragen müssen, dass sie die Leute bekehren, dann hätten sie keine Sorge mehr. Also es ist halt wie der Teufel auch die Hirne der Menschheit vernebelt, dass sie immer glaubt, sie braucht was anderes. Aber hier sieht die Bibel, er wird anbetet für das, und das ist entscheidend. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Wisst ihr, und im Zentrum der Anbetung ist immer, ich möchte es betonen, Jesus und sein Blut. Wenn wir mal als Gemeinde von dem abrücken, dann sind wir schon im Abfall. Die Gemeinde dreht sich um den Herrn und um sein Blut. Er hat uns erkauft. Hat er vorher gelesen, Offenbarung 14, 3? Wiederum, der uns erkauft hat durch sein Blut. Das ist immer die gleiche Botschaft. Jetzt erklärt er und sagt, er hat uns praktisch erlöst und erkauft mit seinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das heißt, so wie es im Epheser 2 ab 11 geschrieben steht, Juden und Heiden, das ist das Geheimnis der Schrift, dass Gott auch die Heiden rettet. Die Juden sind zwar das auserwählte Volk, aber in Christus rettet er jeden Menschen. Das Heil ist universell. Jeder Mensch kann gerettet werden, egal von welcher Hautfarbe, egal von welchem Charakter, egal von welchem Aussehen, egal von welcher Intelligenz, egal von welchem Hintergrund. Das Heil ist universell für alle. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Könnt ihr nachlesen, den Parallelstelle im Epheserbrief. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, jetzt sagt er, und für diesen König Israels hat er uns zu Königen und Priester gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn er jetzt die Schrift studiert, ich möchte es jetzt nicht zu sehr angehen, weil es wäre Botschaft für sich. Wir werden in zwei Ebenen herrschen auf der Erde. Also das erste Mal, was ganz wichtig ist, und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, wir sind Könige und Priester. Sagt die Bibel hier ganz klar. Das heißt, und wir müssen jetzt auch in der Endzeit lernen, priesterlich zu dienen. Und 1. Petrus 2, Vers 4 sagt ganz klar, wie man das macht. Das ist so einfach. Die Schrift sagt hier, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, priesterlich dienen heißt, man dreht sich als lebendiger Stein um das Opfer Jesu. Ist gar keine Frage. Und das ist der erste Part. Durch die Erlösung sind wir Priester Gottes. Wir bringen den Menschen hier in der Endzeit keine Atombunker. Wir bringen ihnen keine Friedenslösungen. Wir bringen ihnen keinen Umweltschutz. Wir bringen ihnen keine Auswege aus dem islamischen Angriff. Sondern wir bringen ihnen das himmlische Priestertum. Wir bringen ihnen das Blut Jesu. Wir bringen ihnen Jesus. Und dann ist alles geregelt. Der das Blut Jesu hat, für den ist gesorgt. Fertig. Brauchen Sie nicht mehr drum kümmern. Der Rest macht der Herr. Er braucht das Blut Jesu, er braucht Erlösung. Und dann ist passiert, jetzt sagt er, wenn du das Blut Jesu hast, jetzt wirst du herrschen. Wie wird er herrschen? Ich ziehe mal Römer 5, 17 raus, das ist ein entscheidender Punkt. Einmal sagt ja der Paulus, wie ich wollte im Korintherbrief, dass ihr herrschen könntet und so herrschen würdet, dass ich mitherrschen könnte. Also ist ja spöttisch, was er hier zu Korinther sagt. Er sagt, ihr seid herrschsüchtig, ihr seid egoistisch, ihr seid Machtmenschen, in Wirklichkeit müsst ihr so herrschen, dass ich mitherrschen kann. Was er hier meint, ist eindeutig. Römer 5, 17 sagt, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch des einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Jetzt müsst ihr Römer 5 und Römer 6 lesen, dann seht ihr, es geht um die Herrschaft über die Sünde. Das heißt, er will, dass wir nicht nur Priester sind, sondern dass wir herrschen über Sünde. Wir sollen nicht über andere Menschen herrschen, sondern über Sünde. Wir sollen Priester sein, die das Blut Jesu den Menschen bringen und über Sünde herrschen in unserem eigenen Leben. Und dann dürfen wir im tausendjährigen Reich herrschen auf Erden. Im Krieg sind wir über Städte gesetzt. Wie das wird, weiß ich nicht, aber steht ganz klar, du bist gesetzt über 5 Städte, über 10 Städte. Dann werden die Gläubigen letztendlich diese Welt regieren. Dann wird es zu einer echten Herrschaft. Aber erst dann, vorher nicht. Das muss klar sein. Könnt ihr auch nachlesen im Psalm 2. Wie die Herrschaft Jesu dann aussehen wird. Dann Vers 11. In unserem Kapitel. Und ich sah, jetzt kommt ein Doppel, er sieht und er hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und hier sieht man wiederum die Anbetung der Engel, die Gemeinde Jesu, alles steht um den Thron, immer das Gleiche im Zentrum. Und Vers 12, was ist im Zentrum? Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zum Empfangen Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lob. Siebenfacher Lobpreis, wenn er mitgezählt hat. Ein siebenfacher Lobpreis. Und zwar, hier bei Macht steht zum Beispiel hochinteressanterweise nicht irdische Macht. Da würde Exousia stehen. Die Vollmacht, die Herrschaft. Da steht Kratos. Kratos ist die Beherrschung des Weltalls. Kratos bedeutet bei Christus die Beherrschung des Weltalls. Das heißt, er hat alles im Griff. Er hat alles unter Kontrolle. Zum Beispiel die Selbstbeherrschung heißt in Krataia. Da steckt dasselbe Wort drin. Und Kratos heißt etwas vollständig zu kontrollieren. Nicht bloß Weltherrschaft. Das ist dann am Schluss auf der Erde. Sondern das bedeutet praktisch, in der geistlichen Welt beherrscht er bereits alles. Er kontrolliert alles. Sie sagen, du bist würdig, weil du geopfert bist, weil du dein Blut vergossen hast. Wieder im Zentrumsblut, um diese vollständige Kontrolle auszuführen. Du hast sie bekommen. Der ganze Reichtum Gottes, die Fülle Jesu Christi ist bei dir. Die absolute Weisheit, 1. Korinther 1, die Weisheit Gottes, der Herr Jesus, und absolute Stärke. Und hier bei Stärke, da steht das Wort für wirklich stark sei. Also im Sinne von Kraft, von wirklicher Stärke. Und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Das heißt, die ganze Anbetung. Und da führt es jetzt wieder alles zusammen und sagt, im Zentrum ist das Lamm. Johannes 1, 29, sieh das Lamm Gottes. Im Zentrum ist das Opfer, er ist geschlachtet. Hebräer 10, 12, das vollkommene Opfer. Und im Zentrum ist die zukünftige Herrschaft A, vom Herr Jesus im Himmel und B, davor, diese kurze Zeit von 1000 Jahren, wo er praktisch auf Erden herrschen wird, das heißt, bin 1000-jähriger Reich. Das heißt, die Bibel zeigt hier nochmals und komprimiert es und zeigt es wie immer Fokus, also wie immer ihre Bündelung, zeigt sie uns ganz klar, es geht um Jesus, es geht um sein Blut und er wird die Weltherrschaft antreten und dann im Himmel wird dann alles voll in die Ewigkeit hineinlaufen. Aber es geht für uns Gläubige auf dieser Welt um der Herr Jesus, um sein Blut, um seine Weltherrschaft, um den Himmel. Und um den Rest brauchen wir uns nicht kümmern. Das ist schon mal wichtig. Wisst ihr? Da kommen die Gläubigen und sagen, wir machen jetzt eine Partei biblischer Christen, wir kümmern uns um diese Welt, muss ich sagen, Ehrführungszeichen. Oh, waren unsere Väter Narren oder sind wir Narren? Haben sich unsere Väter um die Politik gekümmert? Sie haben sich ums Blut Jesu gekümmert. Lest die Schriften vor 100 Jahren. Sie haben sich ums Lamm Gottes gekümmert, um den Herr Jesus. Und genau das sagt die Bibel. Kümmere du dich ums Blut, kümmere du dich letztendlich ums Lamm, bete ihn an und die Weltherrschaft ist sowieso sein. Das heißt, er regelt das alles. Wir müssen nur gucken, dass Christus in uns, dass da funktioniert. Der Rest macht der Herr. Die Anbetung Gottes, die wird geschehen. Und die Weltherrschaft Jesu, die kommt so sicher wie nichts anderes auf dieser Welt. Die wird passieren. Und vorher kommt er zu uns. Und da ist wichtig, dass wir bereit sind, dass wir in Ordnung sind durchs Blut. 13, 14. Und zwar, hier sieht man wieder, und jedes Geschöpf, das im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist und alles, was in ihm ist, hört ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprechen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Die Bibel gibt hier einen Ausblick. Sie sagt, einst wird sich jedes Knie vom Herrn Jesus beugen. Ist überhaupt keine Frage. Steht im Korintherbrief ganz klar. Es wird sich jedes Knie beugen. Und das sieht hier etwas. Was macht jetzt die Gemeinde Jesu angesichts der Weltlage? Angesichts dem Elend dieser Welt? Angesichts diesem Tränental? Angesichts dem ganzen Elend, das sie die ganze Zeit sieht? Was macht sie? Wenn jetzt, sobald wir hier fertig sind, seien wir vorsichtig, die apokalyptischen Reiter in Kapitel 6 zu galoppieren beginnen. Und die galoppieren über diese Erde, diese apokalyptischen Reiter. Wenn dann nach die apokalyptischen Reiter die Verfolgung kommen, wenn die Märtyrerzähler unterm Thron sitzen, wenn die Verfolgung der Gemeinde Jesu einsetzt, wenn das ganze Elend über diese Erde geht, es ging ja immer über die Welt, bloß steigert sich es in der Zeit. Was macht die Gemeinde? Was ist ihre Haltung? Und das ist der Grund für das Kapitel 4 und 5. Um der Gemeinde klar zu machen, was ist meine Haltung in der Endzeit? Sie fällt nieder und betet an. Die 24 Ältesten fallen nieder und beten an. Sie betet an Gott, der Vater, und sie betet an seinen Sohn Jesus Christus, der uns erlöst hat durch sein Blut. Hier steht die innere Gesinnung der Gemeinde Jesu. Und in dem Moment, wie das passiert, dann ist die Gemeinde bereit. Ich lese nur zum Schluss Offenbarung 15, Vers 4 als Vorgriff. Und ich lese ab 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen. Warum singen sie zwei Lieder? Das Lied Moses und das Lied des Lammes. Weil die Gemeinde aus Israel, aus den Heiligen aus Israel besteht und aus letztendlich den Heiden. Drum das Lied Moses und das Lied des Lammes. Und man sieht hier, groß und wunderbar sind deine Werke. O Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Und dann wird erklärt, und dann kommen wir zum Tempel, und wenn man das alles sieht, dann sieht man am Schluss, in der Offenbarung steht der Tempel nichts mehr. Da hat es kein Altar. Da hat es letztendlich, da hat es nichts mehr. Das Entscheidende, in diesem Tempel ist nichts mehr. Was ist nur in dem Tempel? Das ist gar kein Tempel mehr, sondern das Lamm selber ist der Tempel. Das ist im Totalzentrum ist nur noch der Herr Jesus. Und um das geht es letztendlich. Das heißt, es geht um die Totalherrschaft Jesu Christi in meinem Herz und in deinem Herz. Es geht um die Totalherrschaft Jesu Christi in tausendjährigen Reich, wenn die Weltherrschaft aufgerichtet wird auf dieser Welt. Und es geht um die Totalherrschaft Jesu im Himmel. Und dann kommt halt das Brutale. Wenn er alle Herrlichkeit, alle Macht hat, wisst ihr, was er dann macht? Dann legt er sie dem Vater zu Füßen. Das ist brutal. Das Gott sei alles in allem. Und um diese Herrschaftsstruktur kämpfen wir in dieser Welt. Und unser ganzer Endzeitkampf, auch was wir jetzt in der Offenbarung studieren, geht, dass wir begreifen, um was es geht. Ich bin zum Schluss gekommen, dass die Offenbarung dem Gläubigen einhämmern will. Nicht nur so Grundzüge, was endzeitlich passiert, sondern er soll begreifen, um was es geht. Das Tor der Buße. Wir haben gesehen, Kapitel 2 und 3, nur die Schäde der Gemeinde, wie man entfleucht diesen Ergriffe des Teufels, dann Kapitel 4 und 5, wie man sein Herz bereitet, in wahrer Anbetung sich ums Richtige dreht. Und dann ertragen wir auch, wenn das alles stimmt, dann ertragen wir die apokalyptische Reiter. So Gott will, werden wir das nächste Mal zu denen kommen. Mich betet zum Schluss. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Dass in unsere Herzen die Erkenntnis ist, dass letztendlich diese ganze Weltgeschichte und das ganze Leben, das du uns geschenkt hast, nur einen Mittelpunkt haben darf und dass da darauf zusteuert, auf die Herrschaft Jesu Christi, dass du uns versetzt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe, dass wir gewaschen sind im Blut des Lammes und der Jesus dir, dem Lamme, folgt, wohin du gehst. Gib einfach Gnade, dass keiner in unserer Mitte ist, dessen Herz nicht deine Herrschaft aufgerichtet ist. Und gib uns Gnade, auch die Welt und die Endzeit so zu sehen, dass entscheidend ist, dass unser Herz mit dir in Ordnung ist, dass wir mittendrin in diesem Chaos dieser Welt wirklich die Herrschaft Jesu Christi erleben, dass du unser Herr bist, dass du unsere Herzen pflegst, dass du sie hütest, dass du sie wäschst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Gib uns einfach Gnade, auf dass wir dann auch bereit sind, erkenntnismäßig und mit der richtigen Herzenstellung die apokalyptische Reiter zu begreifen, wenn sie über diese Erde galoppieren. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen.